In der heutigen Episode Organisation als Selbstständige habe ich Dr. Ricarda Lieber zu Gast. Ricarda und ich kennen uns seit einigen Jahren, haben uns bei der Opti Summer School kennengelernt und sie hat sich in der Zeit selbstständig gemacht und erzählt, wie sie das gemacht hat und gibt ein paar Einblicke in ihre Organisation, wie lange sie arbeitet und was sie in ihrer Arbeitszeit macht. Viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Ja, liebe Ricarda, herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo Christian, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Du weißt, ich bin großer Podcast-Fan und freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ricarda, du hast 4 tolle Fragen rausgesucht und ich freue mich, die mit dir heute mal durchzugehen, zu diskutieren. Und kleiner Disclaimer, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Wir haben uns, glaube ich, 2021 bei der Opti Summer School kennengelernt, ne?
Genau, davor war ich schon großer Praxisflüsterer-Fan, habe immer schön zugehört. Und ja, die Opti Summer School hat auf jeden Fall nochmal ganz viel Freude und Lust auf die Selbstständigkeit gemacht.
Wann hast du dich denn niedergelassen?
Januar 2022.
Das heißt, du bist jetzt so 2 Jahre und 2-3 Monate selbstständig.
Genau, und das fühlt sich gut an.
Ja, und du bist ja gerade mal 30, das heißt, du hast dich sehr früh niedergelassen. Bist du schon 30 oder wirst du 30?
Ich bin schon 30. Ich werde im Juli schon 31 tatsächlich.
Oha, und wenn du jetzt die Zeit betrachtest, so kurz vor der Niederlassung, sagen wir mal ein halbes Jahr vorher und jetzt so 2 Jahre und ein paar Monate später. Was war deine Erwartung zur Niederlassung und was würdest du sagen, ist diametral anders gelaufen, als du dir das gedacht hast?
Also meine Erwartung war vor allem, dass ich endlich alle Ideen, die ich so in meinem Kopf habe, umsetzen kann und dass ich meine Behandlung, mein Team, meine Praxis alles so aufbauen kann, wie ich mir das vorstelle. Und das ist tatsächlich auch eingetroffen. Also ich habe mich noch nie so frei gefühlt und kann so kreativ sein und mich einfach entfalten. Ja, was ich mir nicht vorgestellt habe, war tatsächlich, was natürlich auch positiv ist, dass wir so ein enormes Wachstum in den ersten 2 Jahren der Praxis schon durchlaufen werden.
Sag mal, wo hast du dich niedergelassen? Welchen Landkreis ist das?
Wir sind im Taunus in Selters, also in Hessen, bei Limburg an der Lahn.
Du, und wie meinst du das mit Patientenwachstum? Das heißt, so viele Neupatienten oder hast du einen großen Patientenstamm übernommen? Wie hast du angefangen? Hast du ohne Patientenstamm angefangen?
Also ich habe den Patientenstamm meines Vorgängers glücklicherweise übernommen. Und tatsächlich kann man ja immer sagen, dass so, ne, du bist da ja der Profi, so 30%, ne, meistens so abwandern. Mhm. Wir hatten aber das Gefühl, dass die Patienten sehr, sehr treu geblieben sind. Natürlich gab es ein paar, die abwandern, aber kaum spürbar. Mhm. Es sind aber extrem viele Patienten nachgekommen und es kommen weiterhin so viele Patienten nach. Also es war jetzt kein Anfangsansturm, sondern es läuft immer so weiter. Also es kommt daher natürlich auch, dass hier mehrere Praxen tatsächlich in den letzten 2 Jahren auch geschlossen haben. Also es sind jetzt schon 3 Stück im Umkreis von 10 Kilometern, die nicht mehr da sind. Und die Patienten suchen natürlich dann alle eine neue Anlaufstelle.
Ja, die Demografie schlägt natürlich hart zu bei den Aufgabepraxen. Die bleiben ohne Nachfolger. Die Zahl ist, jeden Tag schließen 2 Praxen ohne Nachfolger. Also jeden Wochentag, inklusive Wochenende, also nicht Arbeitstag. Und das merkst du dann in deiner Gegend besonders. Und dann kommen sie zu dir. Hast du mit denen, die neu zu dir kommen, denn so Preisfindungsprobleme? Das heißt, sagen die, okay, bei meiner Zahnärztin oder Zahnarzt, der aufgegeben hat, war alles günstiger, warum ist bei Ihnen alles so teuer oder wird das immer direkt akzeptiert oder wie ist so dein Empfinden zu den Neupatienten, die aus diesen geschlossenen Praxen zu dir kommen?
Tatsächlich ist es durchwachsen, aber nicht was die Preisfindung angeht, sondern vor allem was das Commitment der Patienten und die Zuverlässigkeit der Patienten angeht. Das stellen wir immer wieder fest. Also es gibt Patienten, die kommen neu zu uns und die sind zuverlässig, die halten ihre Termine ein. Aber es gibt auch Neupatienten, die ich dann wieder aussortieren muss, weil sie einfach nicht zu uns passen und auch nicht unsere Vorgaben einhalten möchten. Zur Preisfindung, da sind wir eigentlich sehr, sehr klar. Am Anfang ist mir das natürlich schwer gefallen, aber mittlerweile haben alle im Team, inklusive mir, verstanden, dass wir unsere Preise wert sind. Und ich glaube, das kommunizieren wir auch klar und direkt mit den Patienten, sodass sie auch den Wert verspüren und auch bereit sind, die Preise zu zahlen.
Das heißt, du hast jetzt nicht die Situation oder nicht häufig die Situation, dass jemand aus einer anderen Praxis kommt und sagt, okay, pass auf, bei mir habe ich für die einflächige, zweiflächige habe ich keine Zuzahlung leisten müssen und bei dir, keine Ahnung, 35 Euro pro Fläche, das hast du nicht.
Also tatsächlich sind wir da wirklich einfach klar. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Fotos und dokumentiere viele, viele Bilder für die Patienten. Das heißt, wenn ein Patient zur Neuaufnahme kommt, bekommt er auch erstmal mit der Intraoralkamera seinen Status gezeigt. Und dann habe ich immer das Gefühl, der Patient versteht das auch mehr, wenn er das einmal bildlich vor Augen geführt bekommt. Also ich hatte jetzt, glaube ich, in den ersten 2 Jahren 3 Fälle, wo der Patient mit keiner Mehrkosten bzw. Zuzahlung bei Wurzelkanalbehandlung zum Beispiel einverstanden war. Mhm. Und das ist schon extrem wenig, ja.
Ja, das ist super überschaubar. Das sind ja eigentlich nur statistische Restwerte, genau. die es halt immer gibt. Super spannend. Wir haben ja 4 Folgen Zeit, wo ich dich auch immer wieder mal dazu ein bisschen piesacke und was nachfrage. Denn ich finde es super spannend, diesen ganzen Prozess mal zu beleuchten und was sich da geändert hat. Denn wir haben gesprochen, bevor du dich niedergelassen hast, man zweifelt an Sachen und dann gibt es Sachen, die nicht so gut laufen, wie man es gedacht hat. Und da gibt es ganz viele, die viel besser laufen, als man gedacht hat. Aber dazu kommen wir in dieser sozusagen Viererreihe immer mal wieder zu sprechen. Ich möchte mit dir deine erste Frage erläutern. Und da du die Fragestellerin bist, Ricarda, leg los. Was war der erste Punkt, der dir so ein bisschen auf dem Herzen liegt?
Ja, der erste Punkt ist mein absolutes Herzensthema. Organisation als Selbstständige, weil ich glaube, das ist für viele Neugründer und Praxisinhaber gerade in den ersten Jahren besonders herausfordernd, weil alles auf einen einprasselt. Und ich habe mir wirklich viele, viele Dinge in den letzten Jahren angeeignet, die jetzt dazu führen, dass mein Schreibtisch immer leer ist, mein Kopf klar bleibt und ich meine Ziele und meine To-Dos einfach erfülle. Ich pflege jeden Tag ein Journal. Ich schreibe mir jeden Tag meine 6 Ziele auf, die ich erledigen möchte. Die haben oberste Priorität.
Für den jeweiligen Tag, ja. Mhm.
Genau, für den jeweiligen Tag. Also ich bereite das jeden Abend einmal vor für den nächsten Tag und bereite den Tag nach. Ich habe mir ein komplettes Second Brain in Notion angelegt. Das bedeutet, da gibt's wirklich für die Mitarbeiter Ordner, da gibt's für mich Ordner, da gibt's Fortbildungsordner. Alles, was ich irgendwo aufschnappe im Podcast oder bei einer Fortbildung, wird alles eingepflegt, damit ich immer alles greifbar habe. Und ich brauche das. Ich bin absoluter Ordnungsfreak, würde ich schon fast sagen. Es gab keinen Tag in den letzten 2 Jahren, in dem ich die Praxis verlassen habe, ohne dass der Schreibtisch aufgeräumt war. Ich brauche das einfach und ich würde auch nicht gehen, wenn da noch irgendwas liegt. Ich habe angefangen, alles zu digitalisieren, was ich digitalisieren kann. Das bedeutet, sobald Schreiben auf meinen Schreibtisch kommen, scanne ich die ein, lade die auf den Laptop und dann werden die schon direkt einsortiert. Mein Verlobter macht die komplette Kommunikation mit Steuerbüro und ordnet dann auch alle Belege bei. Und ich habe das Gefühl, dass das auch für die ganze Praxisorganisation von Vorteil ist, wenn es einfach keine Zettelwirtschaft mehr gibt. Also unsere ganze Praxis ist jetzt digital aufgestellt. Es gibt auch keine Post-it-Zettel oder Pinnwände, die irgendwo sind, sondern die Mitarbeiter wissen auch, auf meinem Schreibtisch haben keine Post-it-Zettel was zu suchen. Und ich bekomme alle Aufgaben, Fragen digital übermittelt.
Jetzt kommt die Werbung.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Was für Systeme nutzt ihr? Also ich habe 1000 Fragen, aber fragen wir mal bei deinem letzten Punkt an. Du hast ja schon Notion erwähnt. Notion ist ein digitales Tool. Welche Systeme nutzt ihr aktuell, insbesondere bei diesem Aufgabenmanagement, was du zuletzt erwähnt hattest?
Genau, also in der Praxis benutzen wir die PVS-internen Tools. Ne? Da haben wir ein Kommunikationstool und ein Organisationstool, bei dem wir uns gegenseitig einfach Aufgaben verteilen können, indem wir Gruppen erstellen können. Es können Dokumente und Patienten angehängt werden. Und so läuft momentan die ganze Kommunikation ab, also in der PVS intern.
Ja, okay. Jetzt bist du ja, wie du sagst, du bist ein Ordnungsfanatiker und da bist du, ich glaube, von einer speziellen Sorte, denn ich glaube, die meisten sind es nicht. Und wenn du deinen Schreibtisch sauber hinterlässt, wenn ich dir jetzt mal einen Blick auf meinen Schreibtisch hier, also ich zeig dir mal, wie mein Schreibtisch aussieht, du wirst verrückt werden. Mein Schreibtisch sieht so aus. Ich habe so einen Zettel, wo ich meine ganzen Anrufe draufschreibe. Und was ich noch an dem Tag machen will. Aber dann habe ich auch noch einen Zettel, weil ich ja manchmal auch morgens noch zu Hause einen Bespaß mache. Da siehst du ja die Kaffeeränder. Da steht dann der Kaffee drauf. Und dann versuche ich diese Zettel immer so über die Woche dann abzuarbeiten. Und schaffe das nicht immer alles. Und ich halte mich trotzdem für einen sehr, sehr digitalen Menschen. Und ich fand sehr interessant, wo man so ein bisschen den Nenner finden kann für jemanden, den das Digitale so liegt. Du sagst, du schreibst dir 6 Sachen für einen Tag auf, die du unbedingt an diesem Tag abarbeiten willst. Übernimmst du da auch manchmal Sachen vom Vortag, beziehungsweise sagst du, okay, heute fühle ich mich nicht oder hatte noch längere Termine, hatte dies und das, ich übertrage von diesen 6 Sachen nochmal 3 Punkte auf den nächsten Tag. Machst du so etwas auch, dass du dann quasi so dir selber ein Dispo einräumst?
Also Christian, das ist eine absolute Ausnahme, dass ich mal ein To-Do des Tages auf den nächsten verschiebe. Da muss schon wirklich was super Wichtiges dazwischen kommen. Am Anfang habe ich mich dadurch sehr, sehr gestresst gefühlt, dass ich diese Dinge immer erledigen wollte. Mit der Zeit habe ich aber gelernt, ob die Dinge, die ich da hinschreibe, realistisch sind oder eher nicht. Und habe jetzt nach 2 Jahren eigentlich so ein Maß gefunden, dass ich weiß, okay, das sind realistische Dinge, das kann ich schaffen, damit ich mich selbst nicht zu sehr unter Druck setze und trotzdem erfolgreich bin.
Du hattest gerade eben nochmal dein Terminbuch, Notizbuch hochgehalten. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist ja das Journal.
Ach so, ja, okay.
Genau, ne, da schreibe ich mir immer am Abend vorher die 6 To-Dos rein, strukturiere meinen ganzen Tag und abends kommt da immer nochmal eine Idee rein, eine Erkenntnis des Tages. Und ob ich die 6 Dinge erledigt habe. Und es muss auch immer alles mit ein und demselben Stift geschrieben sein. Wenn ich früher in der Schule ein Blatt kariert und eins liniert hatte, dann wurde das eine abgeschrieben, damit alle anderen gleich aussehen. Und so war das schon immer.
Also auf jeden Fall muss man sagen, du bist wirklich ein Organisationstalent, denn man muss eigentlich genauso dieses Mindset zur Organisation haben, um effizient zu werden. Du wirst wahrscheinlich unglaublich produktiv arbeiten. Die Produktivität, die uns allen fehlt, weil die Organisation dahinter und die Prozesse dahinter einfach nicht stimmen. Gib mal einen Überblick, wie viele Stunden arbeitest du aktuell die Woche? Schreibst du dir das auf? So wie viele Stunden insgesamt davon? X Behandlungszeit, Y meine 6 Themen, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ich habe es letztens tatsächlich einmal aufgeschrieben, um mir das mal vor Augen zu führen. Ich habe tatsächlich nur 34 Behandlungsstunden am Patientenstuhl und rechne jeden Tag noch 2 Stunden in der Praxis im Büro dazu. Das bedeutet für meine Akten und auch zusätzlich noch mindestens jeden Tag 1 Stunde E-Mails zu Hause. Und gesamt, wenn ich alles einberechne, komme ich mindestens auf 60 Stunden, die ich mich nur mit der Praxis befasse. Das ist so der zeitliche Rahmen. Es war schon mehr, zwischenzeitlich auch mal weniger, aber das ist so der Durchschnitt.
Du sagst, es war mal mehr und weniger. Also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, in der Vorbereitung zu deiner Selbstständigkeit plus die ersten Monate deiner Selbstständigkeit wird es ja tendenziell wahrscheinlich eher mehr gewesen sein, oder?
Auf jeden Fall. Also die ersten Monate, muss ich schon sagen, ich wollte zu schnell zu viel umsetzen und schaffen. Und es war eigentlich keine Seltenheit, dass ich 13 Stunden am Tag wirklich in der Praxis war und nonstop irgendwas gemacht habe.
Ich meine, 60 Stunden ist ja jetzt auch nicht das Maß. Also ich glaube, im ersten Moment glaubt man, es schreckt ab, weil man sagt, das ist so viel Zeit. Ich glaube, dazu muss man aber sagen, dass es freudvolle Zeit ist. Ja, denn 40 Stunden quälende Zeit fühlt sich an wie 400 Stunden freudvolle Zeit oder wahrscheinlich noch mehr. Wie würdest du so vom Bauchgefühl her deine Zeit einteilen in freudvolle Arbeit und eher nicht so freudvolle Arbeit, wenn du einen Prozentsatz setzen würdest?
In Prozent. Also ich würde sagen 90% freudvolle Arbeit auf jeden Fall und 10% nicht so freudvolle Arbeit. Das sind halt die Sachen, die leider dazugehören. Es macht mir jetzt nicht super viel Spaß, abends meine Akten zu schreiben oder nachzuarbeiten, aber es gehört halt einfach dazu. Und dann freue ich mich wieder auf den nächsten Tag, um die Dinge machen zu können, auf die, ja, also weshalb ich mich niedergelassen habe.
Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, um die 60 Stunden einfach mal gut einzukategorisieren. Ich glaube, es ist dann irgendwie die Elemente aus Freundschaft, die Elemente aus Fortbildung, die Elemente aus, du wirst auch an gewissen Schreibsachen oder an gewissen Ausprobieren von irgendwelchen Tipps, die du in Podcasts oder in Fortbildung gehört hast, wirst du auch deine Freude haben. Das ist dieses Experimentelle. Das heißt, wenn man dieses Spaß, Vier- oder Fünfeck mal sieht im Leben, Freunde und Familie, Geld und Karriere, ne? Fortbildung, Spirituelles, Altruismus, checkst du ja mit deinem Beruflichen auch noch ein paar andere Boxen, die in diese 60 Stunden aufgehen. Und ich glaube, da wird mir, also aus meiner Sicht wird er immer viel zu eindimensional gesehen, wenn man über Work-Life-Balance spricht. Du erzählst es irgendjemanden und die sagen, ach Mensch, 60 Stunden, das ist aber nicht gesund. Aber es wird gar nicht in diese Zeit reingeschaut. Ich glaube, 60 Stunden Pflasterarbeiten, mit dem Knien auf der Straße sitzen, da glaube ich fest dran, dass es nicht gesund sind. Da sind selbst wahrscheinlich 30 oder 25 Stunden zu viel oder sind nicht gesund oder gerade noch so okay. Aber ich glaube, man muss es da auch so ein bisschen einfach mal in ein faires Maß bringen und das muss man dazu sagen. Unabhängig davon, du bist mit deinem Alter, du nutzt halt auch deine komplette natürliche Leistungskurve, die du mit 30 volle Pulle hast und das ist super klug. Es wird nichts mehr so perfekt sein wie jetzt mit 30. Auch da arbeitet sehr, sehr viel dagegen, dass man weiterhin so viel schafft. Und wenn man dann irgendwann mal vielleicht weniger schafft, dann hat man diese Pfründe schon gesichert. Das ist ja auch ein Grund, weswegen es so klug ist. Da kommen wir aber nochmal separat darauf zu sprechen, sich sehr, sehr früh und sehr jung niederzulassen, damit man diese Dinge auch leisten kann. Als Organisation, als Selbstständige, da nochmal ein paar Punkte, die ich jetzt von dir jetzt mitgenommen habe, die ich einfach mal dazu packen muss. Ich glaube, dass ein Großteil der Leute nicht dein Organisationsgespür, Talent oder überhaupt die Ausdauer haben. Und ich glaube, man muss es, wie Arnold Schwarzenegger immer sagt, Motivation ist gar nichts, Routine ist alles, muss man etwas machen, wo man glaubt, man kann es ewig durchhalten. Und ich würde sagen, das, was man ewig durchhalten kann, ist, sich einen Punkt am Tag rauszunehmen, der abseits der regulären Tätigkeit, das heißt Behandlung, Behandlungsdokumentation, mit Mitarbeitern zu kommunizieren und so weiter, dass man sich einen Punkt davon nimmt und sagt, dieser Punkt ist extra zu meinem üblichen Geschäft, was ich heute hier so ableisten muss, und den Punkt mache ich. Ich persönlich ziehe da eine riesige Befriedigung raus, wenn ich neben meinem ganzen Alltag, wo am Tag, was weiß ich, Dutzende von Mails reindreschen, wo die ankam, das Projekt, jenes und so weiter, wenn ich eine Sache schaffe und wenn es nur ist, irgendwelche Unterlagen für einen Steuerberater zusammenzustellen, was ich nicht delegieren kann, ne? Oder wo ich dann ein Konzept schreiben muss, wo ich sage, okay, Habe ich selber noch nie gemacht. Da brauche ich ganz, ganz, ganz viel Zeit, dass ich mich da ganz tief reindenke. Und man gestattet sich selten mal 2 Stunden Ruhe, um sich mal irgendwo reinzudenken, weil man immer wieder zerschreddert wird von dem Arbeitsalltag. Und da sage ich, du machst 6 Punkte. Ich würde sagen, wenn der normale Mensch 1 Punkt am Tag schafft, ist er produktiver als 80% aller anderen Menschen nach dem Pareto-Prinzip. Das ist gewaltig, wenn man das schafft. Das heißt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr was mitnehmen wollt, dann ist es, macht euren Alltag und nehmt euch jeden Tag eine Sache vor. Und wenn die eine Sache nur ist, den Schreibtisch aufräumen. Und wenn die nächste Sache ist, eine Fortbildung raussuchen für X. Es kann auch was Einfaches sein, einen Urlaub vernünftig zu planen, denn die meisten kriegen ihre Urlaubsplanung nicht hin. Nicht nur intern für die Praxis, sondern auch die hochpersönliche. Eine Frau wie du, kurz vor der Hochzeit stehend, 60 Stunden arbeiten, wie kriegt ihr denn eine Urlaubsplanung hin, wo ihr meinen Urlaub klug plant? Was macht ihr in der Zeit? Was machen die Mitarbeiter? Wenn man das einfach mal hinkriegt, da geht auch alles schief. Ne? Da geht hin, da habe ich dann daran nicht gedacht, dann habe ich den Feiertag, dann habe ich das wieder. Allein nur das, wenn man das an einem Tag hinkriegt, kriegt man meistens nicht. Dann hat man extrem viel schon gut gemacht. Und ansonsten macht man die Abkürzung, macht sich nicht viele Gedanken über das Hotel, macht sich nicht viele Gedanken über die Flüge, macht sich nicht viele Gedanken über irgendetwas anderes und dann hat man immer eine Downside, wenn man dann da ist, ach Mensch, hätten wir mal nächstes Mal dran denken können, ach, hätten wir mal dran denken können. Das heißt, das sind so meine 3 Cent, die ich wirklich zu deiner perfekten Beschreibung einer guten Organisation als Selbstständige bezogen auf den Berufsalltag hinzuführen möchte. Und ich würde sagen, damit schließen wir mal die erste Episode ab. Liebe Ricarda, vielen Dank für deine Insights. Wir sehen uns direkt gleich wieder in Episode 76. Praxis auf dem Land. Und ich danke dir schon mal für die Einblicke von dir.
Ja, sehr gern, Christian.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann bewertet sie doch mit einem kleinen Satz bei Spotify oder iTunes. Das wird sehr helfen. Und wer selber 1-2 Fragen mitnehmen möchte oder ein paar mehr, einfach eine E-Mail an henrizi@opti-hc.de und ihr findet euch als mein Gesprächspartner wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.